Herzlich willkommen zu einem neuen Arteshot. Wir sitzen wieder auf dem grünen Sofa, fast wie so ein das blaue Sofa irgendwie von Aspekt.
Genau. Passt ja, Buchmesse.
Aber mal nicht im Kino, aber trotzdem übers Kino reden wir. Und wir reden jetzt über Roter Himmel von Christian Petzold, der, wenn mich nicht alles täuscht, zweite Teil einer geplanten Trilogie über deutsche Mythen, Geister und so weiter und so fort. Der Film lief auf der Berlinale. Dort haben Axel und ich ihn auch gesehen. Jetzt kommt er ins Kino. Möchtest du kurz was zu dem Film sagen, bevor wir ans Eingemachte gehen?
Ja, also ich... Was möchte ich sagen? Also ich... Vielleicht mein initialer Eindruck über den Film war Erleichterung. Also ich bin halt mit, ich meine, das ist einfach so ein Regisseur wie Petzold hat mich fast das halbe Leben begleitet. Also 25 Jahre nahezu, dass ich von der inneren Sicherheit bis Wolfsburg, Barbara, das sind Filme, die, das gibt es ja ganz selten, dass ein Regisseur oder ein Autor einen noch das ganze Leben begleitet. Und das ist ja wie ein ganzes Leben, so ein halbes Leben. Und deswegen war ich in dem Moment, als ich diesen Film sah, erleichtert, weil er nicht mehr so wie die beiden letzten Filme, Transit oder Undine, diesen Stilisierungswillen, dieses wahnsinnig Symbolische hatte, sondern tatsächlich das erste Mal seit langem wieder was Leichtes und sogar Komisches und Lustiges hatte. Deswegen war mein erster Eindruck, mein Gott, endlich bin ich wieder dabei. Also ich kann ihn weitersehen, was ich schon fast aufgegeben hatte nach Transit und dem letzten Film Undine.
Bedeutet dir das Werk von Petzold irgendwie... Ja. Mehr als von anderen Regisseuren.
Ja, auf jeden Fall. Also es war wichtig. Also die innere Sicherheit, das war ein ganz großer Film, finde ich, der so viel über Deutschland erzählt hat, der über deutsche Realität erzählt hat und gleichzeitig es immer geschafft hat, ganz subtil über Beziehungen und auch über Gefühle zu erzählen. Und gleichzeitig immer mit sowas wie Wirtschaft. Auch Wolfsburg war ja auch zwar auch am Ende melodramatisch, aber es hatte immer auch so einen wahnsinnigen Wirklichkeitsbezug. Also es ging tatsächlich um elementare menschliche Sehnsüchte, Ängste und Gefühle. Und das hat mir immer wahnsinnig, ich fand es wichtig, ich fand es großartig. Und das ging in meinen Augen immer mehr verloren im Laufe der Jahre. Das immer mehr wurde das, die Stilisierung, das Symbolhafte kam immer mehr in den Vordergrund und damit ging das eigentlich Reale, das, die wirklichen Gefühle immer mehr verloren.
Ja, wobei ich fand, dass Undine sein... humorvollster, ironischster Film seit Menschengedenken war. Auch dieser Film hat jetzt Humor, Roter Himmel hat Humor und das nicht zu knapp. Aber die Szenen, die du in Undine noch gesehen hast mit dem zerplatzenden Aquarium und da liegen dann diese zwei vom Schicksal zueinander geführten Protagonisten nebeneinander, das vermisse ich hier etwas. Ja, also da vermisse ich sogar so ein bisschen diese Stilisierung in der Komödie. Um mal das genretechnisch einzuordnen, gut, Petzold, ein Genre ist natürlich immer so eine Sache. Er interessiert sich schon auch fürs Genre Kino. Er zitiert auch immer wieder Genres. Aber so einen klassischen, klaren Genrefilm nach Strich und Faden hat er noch nicht gemacht. Mhm. Das ist ein Film, der eher der Komödie zuzuordnen ist. Und zwar diese Art von Komödien, die man zum Beispiel von Eric Rohmer kennt. Ja? Also Komödien, wo junge Leute irgendwie einen schönen Sommer auf dem Land oder sonst wo verbringen und da irgendwie alles, was das Menschsein und die Welt auszumachen scheint, da in so einem Mikrokosmos verhandelt werden. Und das mit so einer gewissen Leichtigkeit. Da geht es ja auch um dass die Bürde eines Künstlers, der nach einem großen Debüterfolg plötzlich sein zweites Werk hinauswürgen muss und eben nicht dazu kommt, die Leichtigkeit, die er beim ersten Film vielleicht noch hatte, vielleicht auch eine Analogie zu Künstlern wie Petzold, vielleicht kennt er das Gefühl, dem zu entsprechen, was er schon mal geleistet hat. Dann diese fast schon symbolisch aufgeladene Frauenfigur, die da immer mit dem roten Kleid auf dem Fahrrad, wie oft hat man es bei Petzold schon gesehen, da in seinem Leben
Fahrrad, plötzlich... Ja. Barbara fährt auch immer wieder auf dem Fahrrad.
Man könnte das wirklich, und rotes Kleid und so. Das geht, es geht immer im Film.
Das war schon zwanghaft, die Frauen auf dem Fahrrad.
Und also was ich dir gebe, ist, der Film hat... Humor habe ich ja schon eingeräumt. Man erwischt sich ein paar Mal beim Schmunzeln. Ja? Und am witzigsten finde ich eigentlich die Tatsache, dass du hier eine Männerfigur im Zentrum hast, wie heißt der, Leon?
Leon heißt
der, Thomas, genau. Schubert, ja. ist der Darsteller, ein Neuling bei Petzold.
Neuling, genau, ja.
Ja, ganz genau. Greift man nicht so auf sein bewährtes Darstellerarsenal zurück, sondern hat jetzt einen Schauspieler, mit dem er vorher noch nicht gearbeitet hat, wenn wir uns nicht irren. Anders als Paula Bär natürlich, die schon im vorigen Film dabei war. Und diese Figur ist ganz lustig geschrieben, weil sie sich, weil sie im Prinzip alle Angebote, die im Verlaufe des Films an sie herangetragen werden, komm doch mal mit schwimmen, geh doch mal mit da ein, kauf doch mal ein Eis bei mir und so, wirklich so einfach komplett ausschlägt. Und man kennt das ja aus Filmdramaturgie, die Verweigerung des Helden, der verweigert sich einmal, zweimal, aber dann irgendwann geht er irgendwie mit auf so eine Reise und da wird er was über sie erfahren. Und diese Figur, das ist schon fast lustig, das ist schon fast eine Parodie auf Filmdramaturgie, verweigert sich wirklich bis in zwei Drittel in den Film hinein.
Ja, weil er auch so ein Tumbator ist. Er ist halt ein bisschen dicklich, sie sieht super aus und er schwitzt die ganze Zeit, er schläft schlecht, was die einzige Gemeinsamkeit ist, dass beide Schlafwandler eigentlich sind, weil sie beide ihre Nächte ein bisschen somnambul verbringen und das ist eigentlich die einzige Gemeinsamkeit. Und man fragt sich die ganze Zeit, wie kann der nur so blöd sein, die Schwere der Kunst nicht gegen die Leichtigkeit des Lebens einzutauschen.
Unglaublich. Ja, man deckt sich die ganze Zeit, wie kann man nur so, man ist auch von der Figur genervt und
abgestoßen.
Ja, ja. Also man fliegt da immer wieder aus dem Film raus, weil man sich denkt, wie dumm kann denn eine Figur sein? Aber der Schauspieler fängt das alles sehr gut auf.
Ja, ist großartig.
Dem schaut man gerne zu, obwohl er eigentlich so wie so eine Wand ist, die alle anderen Leute so ausschließt aus seinem Leben, gefällt er mir. Jetzt kommen wir zum großen Aber. Viel mehr gefällt mir an dem Film eigentlich nicht. Ich glaube, bei dir ist es ein bisschen anders, wenn ich das richtig
rausgehe. Ja, ich denke schon. Ja.
Erzähl.
Naja, du fahr erst mal fort. Also,
ich habe jetzt schon einen Monolog gehalten.
Okay, es ist für mich ein klassischer bildungsbürgerlicher Film einfach, weil es geht natürlich ganz, ganz essentiell um Literatur, um Kreativität, um das Werk. Es ist ja auch selbst kleine Szenen. Also Leon verweigert sich ja auch ständig zum Strand zu gehen, baden zu gehen. Und als er endlich einmal mitgeht, was macht er? Er liest halt ein Buch. Also und er liest halt, auch das ist dann natürlich wichtig, er liest von Robert Schneider, der durch Schlafes Bruder groß geworden ist, ein Buch, das Schatten am Meer, also wie soll es auch anders heißen, denn wir sind am Strand heißt und die Schatten am Meer sind tatsächlich nicht nur leibhaftig für ihn da, sondern auch in diesem Buch, auch das ist der Roman von Schneider, der ein riesiger Flop war und man merkt, dass das Buch, das Leon hier im Begriff ist zu schreiben und er hat ja seinen Verleger, der von Matthias Brandt gespielt wird, kündigt sich an, um das Manuskript zu lesen und er gibt es schließlich auch Nadja, die von Paula Bär gespielt wird, die das Ganze aber scheiße findet, das Manuskript. Und das wird, und diese ganze Entwicklung, denn er weiß ja gar nicht, wer diese Nadja ist. Nadja, er glaubt, das ist einfach eine Saisonkraft, die Eis verkauft am Strand. Und als er dann irgendwann merkt, dass sie eigentlich gar nicht der ist, der sie zu sein scheint für ihn, das sind alles Entwicklungen, die den ganzen Film tragen. Es ist halt, im Grunde genommen sind es für mich die Wahlverwandtschaften von Goethe, nur halt verkehrt. Also es werden Leute zusammengeworfen, deren Beziehungen sich aber nicht zum Unguten verändern, sondern die tatsächlich zu neuen kreativen Beziehungen werden. Und damit kehrt er gewissermaßen die Wahlverwandtschaften um, ist aber beim Melodram am Ende wieder völlig mit dabei. Und das ist, finde ich, mutig, witzig, das macht Spaß und das sind auch tolle Sätze. Also es wird halt dann wirklich auch literarisch, weil der Film ist dann irgendwie auch, man merkt, dass das Werk, aber ohne zu viel zu erzählen. Und es sind einfach so Sätze wie das Meer leichtete, die mit eingewoben werden. Und das macht einfach Spaß. Und vor allem, es macht mir deswegen Spaß, weil der Film halt nicht in diese Symbolik abgleitet, sondern es wird sich halt gefragt, ja, decke ich jetzt das Dach oder gehe ich in den Supermarkt einkaufen? Er schafft es, wie in seinem frühen Werk, immer wieder auch ganz nah dran am profanen Alltag zu sein. Und das heißt, und seien die Leute noch so sehr in ihrer Kunst verhaftet, letztendlich werden sie magnetisch vom Alltag angezogen. Also
aber der Alltag ist doch total stilisiert. Also du hast da die schon benannte immer wieder im roten Kleid. Also die hat wirklich den ganzen Film über ein rotes Kleid.
Aber das ist ein super Kleid, oder?
Ja, es ist ein super Kleid, aber das finde ich so stilisierend, also wie eine Uniform, ist wie wie ein Superheldenkostüm. Ja. Ja. Das hat Farbdramaturgie, das Objekt der Begierde. Das Objekt der Begierde des Künstlers muss jetzt da irgendwie diese Signalfarbe haben, was denn sonst als Rot. Und damit fährt sie die ganze Zeit da irgendwie so lasziv, ohne lasziv sein zu wollen, auf dem Fahrrad rum. Das ist mir einfach irgendwie zu abgegriffen. Nicht nur von ihm selber, sondern auch generell als Bild. Und auch diese ganzen anderen Sachen, die sich so pseudo im Alltag drehen, sind so stilisiert aufgeladen. Also es fängt ja damit an, dass er da irgendwie lautstarken Sex, was auch so eine fast schon eine Altherrenfantasie reingleitet, finde ich, dass er da nicht schlafen kann, der Protagonist, weil Paula Bär und ihr Lover da in dem Zimmer es irgendwie krachen lassen und das Nacht um Nacht um Nacht. Ja, die Frau hat ein rotes Kleid an und bumst dann auch die ganze Nacht. Ja, wunderbar. Also, und,
aber sie ist verliebt in ihn gewissermaßen. Das ist das Tolle. Die kennt ihn noch nicht, aber im Grunde genommen ist es ja im Grunde genommen hinterfragt ja der Film immer wieder das, was ist. Das heißt, du glaubst, es ist so, aber dann ist es wieder ganz anders. Und das heißt, die Erwartungshaltung werden ständig gebrochen, für mich. Das macht Spaß. Also selbst die große Kunst, Uwe Jonsson steht im Raum, die Künstlerkolonie, die es in dieser Gegend mal gab, das wird alles immer wieder im gleichen Moment hinterfragt. Und
ja, aber das ist doch wirklich das niedrigste Level an Hitchcockismus, was man haben kann. Die Frau hat ein rotes Kleid an, die verkauft Eis, also ist sie doof. Dann findet er später raus, sie ist gar nicht so doof. Und das war's dann. Also das ist dann die Enthüllung, die den Film abwechslungsreich macht. Ich denke doch nicht. Der rote Himmel, die Musik, der Musikeinsatz ist symbolisch überladen. Und dann halt, was am Ende auch passiert, ohne spoilern zu wollen, ne, die ineinander gedrehten Hände von Pompeji, das ist dann auch so, wo ich sage, come on, musst du jetzt da greift sich jemand einfach irgendwie in seinem Schreibprozess aus dem Selbstbedienungsladen der Kulturgeschichte das hinaus oder das heraus, was er jetzt für diesen Film benötigt und lässt dann irgendwie im On. Also Petzold respektiere ich als Künstler. Petzold ist auch ein schlauer Kopf, der stellt sich hin und sagt was Tolles, sagt es sozusagen ins Bürgertum hinein, im Podcast der Deutschen Filmakademie vor einigen Monaten oder letztes Jahr oder was, da sagt er, Film ist die Kunstform des 20. Jahrhunderts, alles andere ist dagegen Pillepalle. I agree, ja, genau ist richtig, das musst du auch mal sagen, das musst du dem Bürgertum auch mal so entgegenschleudern, alles andere ist Pillepalle. Und er liebt das Medium auch, das nehme ich ihm ab, aber dann lässt das zu, dass er das letzte Drittel des Films komplett von der, was so Leute wie Romer oder so nie machen würden, weil die das respektieren, womit sie arbeiten, lässt er komplett von der Literatur übernehmen. Also der lässt dann jemanden im Orn nicht einmal, sondern zweimal Heine zitieren. Ich könnte es jetzt auch machen, dann schalten sie gelangweilt ab. So war mein Impuls auch. Und mein Stamm sind jene Astra, welche sterben, wenn sie lieben. Und der Bildungsbürger schaut sich das im Kino an, weil sonst verirrt sich ja keiner in Petzold-Film, leider, muss man sagen, und sagt dann irgendwie, ach ja, Heine, sollte ich auch mal wieder lesen. Also ein Bärendienst fürs Kino. Das ist dann das Kino, was wir... Kino ist ja gerade, das ist ja gerade das Besondere am Kino, dass es immer die niedrigschwelligste Kunstform war, seit es sie gab. Und eigentlich immer die demokratischste, wenn es nicht so fucking teuer gewesen wäre, Filme zu machen. Mhm. Aber das hat sich ja auch erledigt seit Digitalisierung, iPhones und so weiter. Und dann macht der aus einem eigentlich im Kern niedrigschwelligen Medium, macht er was, was irgendwie auf der einen Seite kunstvoll unkünstlerisch sein soll, um es mal so zu beschreiben. Und auf der anderen Seite eben trotzdem diesen Highbrow-Fetischismus befriedigen soll. Und das ist so, also da wird wirklich dann aus dem Roman zitiert, die letzten 10 Minuten oder so. Und das ist dann der und dann finden sie dann doch irgendwie zusammen. Also es ist so, Leute.
Du hast dich wirklich aufgeregt. Also das ist, ich weiß, was du sagen willst. Ich weiß. Aber ich meine, das fängt halt nicht im letzten Drittel an. Im Grunde ist es wie bei Emilia Teff. Also irgendwann werden wir das alles erzählen, die auch wahnsinnig viel Literatur reinpackt, die auch...
Warum muss das in Deutschland so sein?
Nein,
muss das in Deutschland immer so sein?
Warum lassen die Bilder nicht für sich sprechen? Ich meine, diesen poetischen Realismus von Fontane, auch hier ist der da, genau wie bei Teff. Es ist tatsächlich der rote
Autor.
Genau, das ist doch super. Denn wir können auch diese Literatur natürlich zum Film machen. Und das sind auch Leute, ich habe gehört von 17-, 18-Jährigen, die Atef sich angesehen haben, begeistert waren über diese...
Geht es nicht produktiver als im On ein Gedicht zu zitieren? Zweimal vorzulesen?
Nein, ich meine, wenn der Romantext gut ist, dann wirkt das auch. Und dann merkt man ja auch, dass das Großartige, dass am Ende der Text, dass man merkt, dass dieser Text schon lange Film war. Und diese Synthese, Das ist ein großer Moment. Für mich war das wirklich ein beglückender Moment. Ich war wirklich dankbar und dachte, er hat es geschafft.
Stilistisch ist es reine Literatur.
Nein, weil wir kennen ja den Film, der vorgezeigt wurde. Und der Film sagt uns, dass der Film letztendlich ist Literatur, vice versa. Ich meine, es ist allen, du kannst das hinstellen, wie du willst. Und das ist für mich...
Ja, weil er dieser erzählerische Kniff ist.
Ja,
ach, was das, wir vorher ist, gesehen haben,
das fließt jetzt in seine
Erzählung mit ein.
Das ist ein toller Kniff.
Das ist ein toller Kniff.
Das habe ich nicht so oft gesehen. Hast du es schon mal gesehen?
Ich schau dir The Fablemans an oder so. In jedem Film von Spielberg hast du das, was er
in seinem
Leben...
Das ist doch
auch noch so
eine
Trivialisierung des künstlerischen Prozesses. Er erlebt irgendwie diesen Sommer und da findet er sein Mojo wieder. Also come on.
Ja, das hast du...
Da können wir dir 50 Filme hier auf einmal zitieren,
die
das aufgreifen.
Ja, das mach mal. Reise ja auf. Nee, also das, ich meine, ich finde, er macht es wahnsinnig. Es ist die Sprache, die in Bilder überführt wird. Und es ist tatsächlich, ich meine, natürlich der rote Himmel, es ist voll, es ist, wir wissen, natürlich weiß die Natur mehr, was passiert, als die Protagonisten. Und das ist auch gut so, denn auch der Betrachter weiß es. Es ist eine große Tragik drin und er schafft es halt trotz dieser Tragik, trotz des Melodrams, was irgendwann kommt, schafft er es, eine Leichtigkeit reinzubringen über die Dialoge, eine Witzigkeit, eine Tollpatschigkeit der Figuren, die fantastisch ist, die leicht ist.
Also das ist aber ein Witz, der immer wieder wiederholt wird.
Das stimmt gar nicht.
Ich meine, auch,
er ist tollpatschig,
er geht nicht auf Angebote
ein.
Also sie und sie kommt immer wieder an, stoisch, und sagt, willst du nicht das? Das ist ein reines Objekt, diese Frauenfigur. Was hältst du von der Frauenfigur?
In Transit, in Undine, das sind Objekte, die sind aufgeladen mit Symbolik, das sind so femme fatales, aber ich meine, sie ist einfach eine...
Sie ist auch eine
femme fatale. Sie ist eine spröde Frau, die einfach keinen großen Bock hat zu reden und lieber, ich meine, ich will gar nicht sagen, was sie eigentlich ist, das wollen wir nicht hier enthüllen, also es ist ja eine Doppelrolle, aber letztendlich finde ich, nein, es ist für mich eine glaubhafte, wirkliche Rolle, es ist einfach eine Frau, die einfach keinen Bock hat zu reden und das ist
ja, wir haben es schon enthüllt.
Wir haben es nicht enthüllt.
Des Protagonisten wirkt sie, als ob sie
eine
Eisverkäuferin
ist. Und ist dann genau.
Doch nicht so doof.
Ja, aber was sie dann ist, ist doch trotzdem eine schöne Überraschung. Ist es eine schöne Überraschung, es hat Spaß gemacht.
Aber was ist der Effekt dieser Überraschung? Der Effekt dieser Überraschung ist, dass ich sage, schau mal, the book is more than it's come.
Ja. Na und wenn, das ist einer der großen Momente in der Kunst, das funktioniert immer. Es ist vor allen Dingen ambivalent und Ambivalenz ist immer gut.
Aber das hat ja keine weitere Dimension als das. Das ist ja, ich hab einen dämlichen, tummen Protagonisten, der eben auf seine Weise das Figurenpersonal, was ihm da entgegengeschleudert wird, wahrnimmt. Nimmt er ja alle nicht für voll, weil er halt ein selbstbezogener Künstler ist. Das ist auch der einzige Grund, warum das Thema der Literatur von Anfang an angelegt ist, weil der Typ jetzt zufällig ein Autor ist. Aber was der dadurch lebt, das kannst du ja... Also der Film hat eigentlich nichts mit Literatur zu tun, wird aber am Ende nur zu Literatur.
Wahnsinnig viel mit Literatur zu tun.
Und wir finden, hat auch mit Malerei zu tun, hat auch mit Caspar David Friedrich zu tun, hat auch mit Kino zu tun, Erik Romer. Ja, wenn nicht so, aber er hat nicht genuin mit Literatur zu tun, das sehe ich anders.
Es geht um den literarischen Schaffungsprozess, der auch gleichzeitig natürlich ein Entschaffensprozess in jedem künstlerischen Bereich ist. Und das ist schon sehr, sehr transparent und wirklich...
Ich zitiere jetzt gleich nochmal.
Nein, komm, ich glaube, wir finden hier absolut nicht mehr zusammen. Also du nimm deinen blöden roten Becher, das ist
roter Himmel. Also wenn
roter Himmel, genau. Und ich sage grüner Himmel und was
auch immer. Auf das demokratische, niederschwellige Kino. Und gegen Quatsch. Das Kino des Bildungsbürgertums.
Wo sich das Bildungsbürgertum
so selber begafft.
Das ist eben nicht der Fall. Dadurch werden Leute erstmals vielleicht zur Literatur geführt.
Zu Literatur werden sie geführt?
Natürlich.
Durch einen Film,
ja, absolut. Den Kino läuft ganz genau. Es geht doch nicht mehr anders. Es geht nicht mehr anders.
Das ist eine typisch deutsche Debatte. Wir sollten das Kino ehren. Wir sollten das Kino schützen. Also und stattdessen erlauben wir es, dass da Filme gemacht werden, die eigentlich verfilmte Literatur sind, die von Literatur.
Also wer
Gewichse nur so strotzen,
das
wird dann beklatscht, da gibt es dann die Fördergelder dafür, da gibt es dann Silbernen Bären auf der Berlinale dafür.
Zu Recht,
ja, wunderbar. Zu Recht. Ja.
Ja, gut, ich meine, okay. Wer diesen Film sieht, wird Film lieben, also das sage ich. Und er wird auch Literatur lieben. Und Punkt und aus. Und was du sagst ist...
Schreiben Sie es in die Kommentare.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja,
Schreiben Sie in die Kommentare. Wer für mich hält, der kriegt von mir einen ausgegeben beim nächsten
Und wer für mich hält, der kriegt auf jeden Fall einen Jägermeister. Ja,
das ist...